Warum glaubst du, dass das eigentlich bei uns so ist, also überhaupt Europa, dass da alle so vorsichtig agieren?
Ja, also das hat natürlich wie alles im Leben, warum Dinge so sind, immer historische Hintergründe. Und das hat sich dann so entwickelt. Ja, also vor allen Dingen aber auch, wenn wir mal vergleichen, diese ganze Usability. Also wenn ich jetzt mal klassischen Broker-Account aufmache, das ist Bürokratie, das ist ein Wahnsinn. Und dann kriegt man Sachen und dann sind da Wörter drauf und man muss da unterschreiben und man muss da Checkboxen anklicken oder abhaken. Und Kleingedrucktes lesen und man hat keine Ahnung, was die Sachen überhaupt bedeuten. Das ist schon mal eine Riesenhürde für die meisten Leute.
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Global Goals, unser Podcast des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Ich freue mich, heute Erik Demuth bei uns begrüßen zu dürfen, einer der beiden CEOs der Bitpanda GmbH. Erik, ihr habt das Investieren auf eine neue Ebene gebracht. Erzähl mal von eurem Weg, von eurer Gründung.
Naja, das ist ja auch schon ein bisschen her, aber so viel passiert in der Zeit. Also die Grundidee war ja eigentlich am Anfang relativ simpel. So fängt es ja eigentlich immer an. Man versucht ein sehr, sehr einfaches, kleines, isoliertes Problem zu lösen. Und da haben wir einfach gesagt, wir wollen im Prinzip wie so eine Art Webshop für Bitcoin machen, weil das damals so schwer war, zu investieren, zu kaufen und zu verkaufen. Naja, das war gar nicht so einfach wie gedacht. Man musste ja so ein bisschen die Brücke schaffen zwischen der alten Finanzwelt und dieser neuen, die da gerade entsteht oder entstanden ist. Und naja, auf jeden Fall haben wir dann gemerkt, dass das relativ gut funktioniert und die Kunden aber vor allen Dingen eher eine Art Plattform wollen. Nicht nur einfach ein Shop, sondern wo sie im Prinzip mehrere Sachen machen können, wo sie die Coins auch liegen lassen können und so wie so eine All-in-One-Solution. Und wie das halt immer so ist, wenn Dinge dann mal funktionieren, dann kommt das eine zum anderen, dann ergeben sich da wieder neue Ideen, dann verändert sich in der Landschaft was, dann kriegt man wieder neue Kooperationen hin und so weiter. Und dann sind wir irgendwann darauf gekommen, dass diese ganzen positiven Eigenschaften, die wir halt von Bitcoin und Co. gelernt haben, das heißt 24-Stunden-Trading, Teilbarkeit, die wären eigentlich heute auch in anderen Assetklassen, wie zum Beispiel Aktien, vorhanden, wenn der Aktienmarkt oder der Finanzmarkt in Zeiten des Internets entstanden wäre. Dann würde der nämlich ungefähr so aussehen wie der Kryptomarkt heute. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, historisch bedingt haben wir immer noch ein System, ein Finanzsystem oder was Investitionen im Privatsektor vor allen Dingen angeht, was eigentlich noch von der Struktur her so aufgebaut ist wie in den 80ern, ja, oder halt noch früher. Und da haben wir gesagt, wir können doch eigentlich diese ganzen positiven Eigenschaften nehmen und das immer ein bisschen digitalisieren. Das heißt, wir haben jetzt sehr lange daran gearbeitet, quasi die Möglichkeit zu geben, in Aktien so zu investieren, so egal wie viel Geld ich habe. Das heißt, wenn eine Amazon-Aktie über 3.000 Euro kostet, kann ich halt auch für 5 Euro, also eine Teilaktie haben. Das ist dann über Derivat gelöst. Gibt es öfter die Lösung. Wir haben es aber so gemacht, dass es wirklich eine 1-zu-1-Kopie davon ist quasi. Das heißt, man hat eigentlich gar keine Nachteile. Selbst die Dividendenzahlungen und so weiter von den Aktien hinterlegt, sind alles immer komplett hinterlegt. Ja, und das heißt, wir wollen eigentlich damit erreichen, dass wenn man irgendwas mit Investieren macht, egal wie viel Geld man hat, man kann teilnehmen und man kriegt die gleichen Bedingungen wie jemand. Es ist egal, ob ich jetzt für 100.000 Aktien kaufe oder für 10 Euro. Und das war vorher in keinster Weise möglich. Und ich glaube, da haben wir im Prinzip in Europa einen riesen Nachholbedarf, weil wir haben die absolut geringste Aktionärsquote, also im Privatbereich. Und da ist halt sehr viel Aufholbedarf. Und gerade zu Niedrigzinszeiten ist es halt erforderlich.
Warum glaubst du, dass das eigentlich bei uns so ist, also überhaupt Europa, dass da alle so vorsichtig agieren?
Ja, also das hat natürlich, es ist natürlich wie alles im Leben, warum Dinge so sind, immer historische Hintergründe. Und das hat sich dann so entwickelt. Ja, also vor allen Dingen aber auch, wenn wir mal vergleichen, diese ganze Usability, also wenn ich jetzt mal klassischen Broker-Account aufmache, das ist Bürokratie, das ist ein Wahnsinn. Und dann kriegt man Sachen und dann sind da Wörter drauf und man muss da unterschreiben und man muss da Checkboxen anklicken oder abhaken und Kleingedrucktes lesen und man hat keine Ahnung, was die Sachen überhaupt bedeuten. Das ist schon mal eine Riesenhürde für die meisten Leute. Dann was ist denn überhaupt ein Spread? Was ist denn Bid und Ask? Also wenn ich dann auf einmal da viel Geld, was auch immer das ist, für jemanden rein, also das ist ja individuell, reingebe und ich dann schon weiß, ja, was mache ich denn da? Da gibt es ja mehrere Märkte. Warum sind denn jetzt die Preise für unterschiedlich? Ich will doch nur eine Amazon-Aktie kaufen. So, und das ist einfach so nutzerunfreundlich gemacht. Das hat alles für Experten quasi eigentlich ausgelegt. Das ist die eine Sache. Und das andere ist natürlich halt auch die ganzen Kostenstrukturen, die ganzen Mittelsmänner dazwischen, die ganzen Clearinghäuser und so weiter und so weiter. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, ich kann eigentlich gar keine Aktien kaufen bei meiner Hausbank oder sonst irgendwas für 100 Euro. Das ist gebührentechnisch ist das quasi Geld verbrennen. Das ist nicht nur quasi Geld verbrennen, das ist Geld verbrennen. Und dementsprechend schließe ich den Großteil der Bevölkerung ja allein aufgrund dessen ja schon mal aus. Und das sind halt, und dann natürlich haben wir halt im Prinzip auch nicht solche schönen Systeme, wie es zum Beispiel in Schweden ist oder wie in den USA. Na gut, die USA ist jetzt kein besonderes Vorbild für Sozialpolitik, aber die haben zum Beispiel das System, diese 401k, wo der Arbeitgeber ja einen gewissen Anteil zahlt, ist ja wie eine Art private Altersvorsorge und der Arbeitnehmer kann aussuchen, wo es hingeht. Das heißt, die ganzen Amerikaner haben alle Aktien oder Fonds oder wie auch immer. Das heißt, ich habe da schon mal einen anderen Bezug zu, ich beschäftige mich aktiv damit. Hier haben wir halt diese Pensionsfonds, die quasi nichts investieren dürfen und es eigentlich auch wieder den Markt immer underperformen. Und dementsprechend haben wir halt in Europa ganz viele kleine Puzzleteile, warum wir an dem Punkt sind. Und das wird jetzt hoffentlich demnächst aufgebrochen.
Mit eurem Konzept wollt ihr das ja ändern, oder? Das war ja, glaube ich, auch die Vision und eben Einsteigern die Möglichkeit geben, auch in diesem Bereich tätig zu werden, zu investieren. Wie kam es dazu? Also auf der Uni einfach gedacht, könnte eine gute Idee sein, oder wie kam es zu dem?
Naja, wir haben ja ursprünglich einfach nur den Plan gehabt, einen Webshop für Bitcoin zu bauen. Mhm. Und das andere kam dann nach und nach. Das heißt, mit der Größe, mit dem Erfolg, mit dem, also da kommt ja jede Woche was Neues dann auf einen zu. Und dann bilden sich neue Möglichkeiten und neue Ideen. Dann kommt das nach und nach. Das heißt, die Idee war ja nicht von Anfang an zu sagen, wir müssen da was machen. Also ich habe mich schon immer geärgert darüber. Ich habe letztens in einem Interview euch mal gesagt, ich habe mich eigentlich schon mit 18, 19 und ich bin jetzt 34, das war zu damaligen, jetzt ist es schon eher in bei den Jüngeren. Damals, zu damaligen Zeit war das noch sehr, sehr, also da war niemand in meinem Umfeld, meinem Freundesumfeld, der sich irgendwie mit Aktien oder mit dem Finanzmarkt beschäftigt hat oder sagen wir mal generell mit Volkswirtschaft. Haben mir das aber dann so ein bisschen angeschaut alles mal. Aber ich hatte halt nie das Geld dafür, weil eben die Fixgebühren, ich brauche ein gewisses Kapital, um da überhaupt teilnehmen zu können, was ich ja eben nicht hatte. Das heißt, als ich dann irgendwann Mitte 20 war, war das dann schon eher möglich, aber immer noch, eigentlich waren das schlechte Investment, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich damals schon geärgert, weil wenn ich mir die Sachen von meinen Eltern angeschaut habe, also ganz normale Mittelschicht, da kommt der Bankberater und dreht dann irgendwas an und die Leute verstehen es nicht, die ganzen Disagio-Sachen und hier Kosten und da Kosten. Und der Fonds haut es wieder in einen anderen Fonds rein. Das sind Kosten über Kosten über Kosten. Das ist so ineffizient. Und wenn das Ganze auch noch vertrieben wird und Marketing gemacht wird, dann ist das Produkt einfach schlecht. Weil das zahlt im Endeffekt immer der Kunde. Das heißt, eigentlich muss man also so etwas haben, was quasi keine Kosten verursacht, super einfach zu verstehen ist, nicht 1000 Ebenen dazwischen und dann sind es einfach die Kostenstruktur so gering wie Möglichkeiten, weil es geht darum, die Prozentsatz, die Rendite so effizient wie möglich zu haben. Deswegen funktionieren ETFs ja auch immer, immer besser im privaten Bereich. Und das war halt etwas, was uns schon immer gewurmt hat und das durch, also mich gewurmt hat und durch Bitpanda und die Entwicklung der letzten Jahre sind wir jetzt eben in die Möglichkeit, also kommen wir jetzt in die Möglichkeit, genau das eben zu verändern. Und das ist ganz, ganz nett.
Und wo siehst du konkret jetzt die Vorteile von diesen Investitionen gegenüber von anderen Kapitalanlagen, die halt so der Herr und Frau Österreicher so haben?
Darf ich mal fragen, was du meinst mit anderen?
Naja, also was machen Österreicher? Sie kaufen sich vielleicht irgendein Fondsprodukt, ja, so auf Nummer sicher oder einen Bausparer oder vielleicht die kleine Gazonniere, die man anzahlt. Was ist jetzt der Vorteil, wenn ich sage, ich steige da um und probiere das mal?
Also wir reden jetzt über den Aktienmarkt, warum man am Aktienmarkt teilnehmen soll. Mhm. Also ich glaube, dass man, es geht ja nicht darum, gerade wenn ich Anfänger bin, geht es ja nicht darum, hier zu spekulieren und zu sagen, ah ja, da glaube ich, bin ich besser als der Markt und da habe ich eine Ahnung und so weiter. Sondern es geht darum, eine langfristige Strategie zu finden. Das hat natürlich am Anfang viel damit zu tun, dass man sich selbst damit beschäftigen muss, selber sich Dinge beibringen muss. Und dann in Sachen zu investieren, die man wirklich versteht und langfristig denkt. Das heißt, wenn ich irgendwie mein Aktienportfolio anschaue, habe ich einen Anlagehorizont von 10 Jahren mindestens. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man, diese Financial Literacy, wie wir das so schön nennen, die man im Prinzip der breiten Masse erst näher bringen muss, was das bedeutet. Es geht nicht darum, wie im Casino zu agieren an der Börse, sondern es geht für sich persönlich eine langfristige Strategie zu finden, etwas reinzupacken und das liegen zu lassen, egal was passiert oder mehr oder weniger egal was passiert. Und wenn ich mir anschaue, jetzt nehmen wir mal das ganz einfache Beispiel, das ist immer das schönste Beispiel für Neueinsteiger, dann nehme ich zum Beispiel ein World ETF oder S&P 500, dann nehme ich, das heißt, es sind die 500 größten Unternehmen der USA und anteilig an der Größe, wie viel die quasi in diesem Index haben, wie groß die jeweilige Firma ist, ist halt quasi auch die Gewichtung. So, und wenn ich da investiere, dann partizipiere ich ja automatisch ständig an deren Erfolg, an deren Wachstum und so weiter. Und wenn ich die 500 größten Unternehmen der USA habe, dann decke ich quasi die kompletten Märkte ab. Das heißt, ich glaube, langfristig wird es keinen Fonds geben, insbesondere nicht für den Kleinanleger, den Sparer, der das outperformt, insbesondere weil es quasi so gut wie keine Kosten gibt. Und wenn ich zur Bank gehe und dann habe ich meinen Berater und was ich vorhin schon mal gesagt habe und ja, hier und da, also das sind so viele Kosten dazwischen.
Ich finanziere einfach alles Mögliche mit, das mich eigentlich in meine Investition gar nichts angeht.
Und das Interessante ist ja, genau das Interessante ist ja dabei, immer zu sagen, ja, auf sicher der Fonds. Also ein ETF zu haben, wo ich den kompletten Markt abdecke, wo ich die 500 größten Unternehmen der USA abdecke, ist aber garantiert sicherer als irgendein Fonds, der von irgendeiner Bank hier aufgelegt wird, von irgendwelchen Leuten. Also, es ist halt unpopulär, weil der Bankberater, ich sage immer so schön, das habe ich schon tausendmal gesagt, ist ja kein Berater, sondern es ist ja ein Verkäufer. Der hat natürlich sehr wenig Anreiz zu sagen, ja Mensch, eigentlich sind ETFs das Beste für dich. Da hast du keine Kosten, da partizipierst du dran, das ist alles passiv, das musst du dich um nichts kümmern. Keine Kosten so, oder ganz wenig Kosten nur. So, fertig. Der hat ja keinen Anreiz, das zu machen. Warum? Der verdient ja nichts daran. Das ist ja kontraproduktiv für ihn. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, weil wer bringt den Leuten denn das näher, dass das eigentlich das Richtige wäre für sie?
Mhm. Was unterscheidet euch von anderen? Also es gibt ja mittlerweile relativ viele so Investitionsplattformen. Was unterscheidet euch? Was macht Bitpanda besonders?
Naja, wir haben ja, also was zum Beispiel die ganzen Krypto-Sachen angeht, das ist natürlich jetzt auch noch nicht für jeden was. Ich glaube zwar, dass das eine gute Sache ist, einen kleinen Teil des Vermögens in Krypto liegen zu lassen, weil es einfach eine neue Asset-Klasse ist, die sehr unabhängig ist von anderen und so gesehen zum Diversifizieren des Portfolios eine gute Strategie ist. Aber das ist natürlich auch wieder was ganz Individuelles. Es geht natürlich echt nicht für jeden.
Also ihr habt Krypto, Aktien und Edelmetalle, oder? Diese drei Bereiche. Ja.
Ja, genau. Aber das Krypto ist quasi unser Hauptgeschäft. Da kommen wir her. Ja. Das Aktiending, das ist noch in der Beta-Version. Das heißt, da haben wir erst, wir starten erst, weil wir haben was ganz Neues gemacht. Das hat noch niemand, wo man sagt, man hat Teilbarkeit. Also ich kann 5 Euro in Amazon geben oder 2 Euro. Das erstmal diese Teilbarkeit. Und das andere ist 24-Stunden-Trading. Das hat auch noch niemand. Das heißt, dass ich am Wochenende hingehen kann, gerade den jungen Leuten, die appbasiert arbeiten, die sitzen Sonntagnachmittag zu Hause und haben da am meisten Zeit und sagen, ja, wieso kann ich denn jetzt hier nichts machen? Jetzt habe ich doch Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ja, jetzt sind die Aktienmärkte geschlossen. Warum? Kann denen halt auch keiner erklären. Das ist halt auch wieder historisch bedingt, was ich vorhin am Anfang sagte. Und diese Kombination, das näher zu bringen und sich da mal so wirklich ganz simpel, ja, sich auszuprobieren. Und wir investieren jetzt ganz viel in Content, das heißt viel, also Education, das heißt Bildung im Finanzwesen, das alles erklären. Wir wollen ja kein Casino bauen, das ist ja das Wichtige dabei. So, aber in einem halben Jahr sieht das Stocks-Produkt schon ganz anders aus. Das heißt, da haben wir dann nachher die volle Power, da haben wir dann genügend Erfahrung gesammelt und dann bieten wir alle möglichen Sachen an. Momentan ist der Fokus noch ganz stark auf Krypto und da sind wir die Nummer 1 in Europa. Aber jetzt haben wir halt über 2,7 Millionen Kunden. Das heißt, die sind halt auch interessiert an anderen Anlagen, weil die Leute kommen zu uns wegen dieser sogenannten Usability, wo alles sehr einfach verständlich ist, ein paar Klicks entfernt. Und
ihr habt auch eine Academy. Was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, die Academy geht ja genau in die Richtung, dass wir sagen, wir möchten das ist so ein bisschen, ich habe letztens mal in einem Interview in England gesagt, es geht ja nicht darum, einfach nur eine App zu bauen und alles sieht schön aus und dann habe ich einen Knopf und dann ist das da. Ich habe aber keine Ahnung, was ich da überhaupt tue. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das heißt, gerade die 90% in Europa, die noch nie irgendwas mit Aktien oder sowas zu tun hatten, oder mehr als 90%, die gilt es ja auch abzuholen. Das bedeutet, die Academy ist dafür da, mit Quiz, mit Artikeln, mit Videos, die Grundlagen des Geldes, wie funktioniert der Finanzmarkt, wie funktionieren einzelne Sachen, was bedeutet, was macht Bitcoin eigentlich und so weiter und so weiter. Und halt auch, was Aktientrading angeht, was ist Cost Averaging und so weiter, warum könnte das eine gute Strategie für mich sein. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr einfach und simpel, Bildung im Prinzip für den Finanzwesen. Aber mittlerweile gibt es so viele gute YouTube-Videos auch, wo man sich dort, educaten kann. Mensch, das ist so viele englische Wörter, aber das ist dann schwierig.
Okay. Ihr seid ja relativ
weiterbilden
schnell
gewachsen. Weiterbilden, genau. Ist das Wort, was ich gesucht habe.
Ja. Ihr seid ja extrem schnell gewachsen eigentlich und habt jetzt schon so um die 400 Teammitglieder. Sind die alle in Wien oder ist das aufgeteilt?
Ja, also es sind jetzt schon mittlerweile über 500 und die sind fast alle noch in Wien. Aber wir haben jetzt schon angefangen, neue Büros aufzumachen. Eins in Krakau. Und jetzt öffnen wir gerade in Madrid, Barcelona, Amsterdam, Berlin, London, Mailand.
Wow, also.
Das war's.
Das heißt, die Vision ist Riesenwachstum.
Paris
vergessen, ja, gut. Also ja. Großes Wachstum, große Expansionsstrategie sozusagen. Die Vision ist, dass einfach auch Otto Normalverbraucher, sage ich, der Normalo, sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Wo ist jetzt für dich so der Wert der Kryptowährung? Es gibt ja viel Vorbehalte und sagen, wofür braucht man das eigentlich und wird hier überhaupt etwas Wert generiert? Was schafft eine Kryptowährung?
Ich beantworte die Frage meistens immer erstmal mit einer Gegenfrage und sage dann immer, naja, was ist denn im Prinzip was steckt denn bei Geld dahinter? Wenn ich jetzt auf einmal, wenn man bei der Nationalbank den Drucker anschmeißt, ist da jetzt wirklich was im Gegenwert entstanden? Eher nicht, ja. Das heißt, Geld ist ja eigentlich, oder Werte sind ja eigentlich im Prinzip Kommunikationsmittel. Und in dem Moment, wo ich aber ein System habe, was dezentral läuft, es ist ja völlig egal, ob ich jetzt im Prinzip, ob einige glauben an Gold, einige glauben quasi an Aktien als Wertmittel, andere glauben im Prinzip, ja, nur wenn ich Bargeld zu Hause habe, das ist das Richtige. Es ist halt eine Glaubenssache. So, aber wenn ich ein System habe, was mathematisch belegen kann, in jeder Zeit so und so viel ist im Umlauf, ich besitze es und niemand kann es mir wegnehmen. Es ist nicht kopierbar. Das heißt, ich kann etwas wie eine E-Mail verschicken, ohne dass es kopierbar ist. Und das ist halt revolutionär im Internet. Das heißt, ich kann Werte verschicken, ohne Angst zu haben, dass sie kopiert werden. Und das ist immer das große Problem im Internet. Das heißt, das hat Bitcoin als einziges bisher richtig gelöst. Und das ist ein extremer Meilenstein durch die Blockchain-Technologie und was da und die ganzen Nodes und Ledger-Systeme. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und das ist ein großer Meilenstein. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, interessiert mich trotzdem nicht. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube zum Beispiel, dass Gold die sinnloseste Investition ist in unserem Zeitalter. Ja, das war damals dann toll, aber wofür brauche ich das jetzt? Es hat ja den Wert, den Gold momentan hat, der ist ja rein aus, ich glaube da dran, was auch immer das bedeutet. Denn wofür wird denn Gold benutzt heutzutage noch? Als nicht mehr als Zahlungsmittel, sondern es wird benutzt als ja Schmuck und vielleicht noch in Kabel drin. Aber diese beiden Dinge rechtfertigen den Preis in absolut keinster Weise. Das heißt, es ist ja ein reines, ich glaube dran und das ist Spekulation.
Und es ist eigentlich auch so, dieses Vorurteil, quasi Blockchain, mega Energieaufwand, zerstört die Umwelt, das ist bei Gold eigentlich.
Ja, bei Gold ist es ja komplett sinnlos. Warum muss ich denn was aus der Erde holen? Das ist ja, ob das, also, das kann ja in der Erde drin bleiben. Das braucht doch keiner mehr heutzutage. Also, wenn wir jetzt nur über Bitcoin reden, ist der Energieaufwand natürlich enorm. Gleichzeitig schafft es halt etwas, das, was ich vorhin gesagt habe, was es bisher noch nie gegeben hat. Das heißt, die absolute Sicherheit, das größte, sicherste Computernetzwerk, was quasi jeden Wert absichert und jede Transaktion absichert, dass ich etwas im Internet Werte verschicken kann, die nicht kopierbar sind. Und da muss ich halt dementsprechend, um es sicher zu machen, viel Energie reinstecken. Und die wird quasi in diese Sicherheit umgewandelt.
Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, geht das nicht auch anders? Ja, das geht auch anders. Zum Beispiel Ethereum, das ist ja die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, die macht gerade diesen Sprung von diesem Proof of Work, also dieses Mining, dieses klassische, was wir jetzt, worüber jetzt momentan wieder mal, also das ist ja alle paar Jahre über die Energieverbrauch wird dann debattiert. Und vor allen Dingen immer dann, wenn es Bitcoin hochgeschossen ist, dann kommt wieder die nächste, es ist immer der gleiche Zyklus, ja. Und die gehen jetzt auf Proof of Stake, das heißt, die gehen weg von diesem Mining, sondern die sagen einfach, ich besitze die Coins und dementsprechend habe ich dann quasi die Chance, den nächsten Block mit zu generieren. So. Und dementsprechend wird das umweltfreundlicher. Gleichzeitig ist Bitcoin aber eigentlich so incentiviert erneuerbare Energien und incentiviert vor allen Dingen Energie, die normalerweise verschwendet werden würde, weil der Großteil der Energie, der ja produziert wird, der wird ja sowieso einfach verschwendet, der wird da gar nicht verbraucht. Und Bitcoin incentiviert quasi diese quasi kostenlose Energie zu nutzen. Das Einzige, wo ich halt auch für bin, dass man in irgendeiner Form ein System schafft, wo wirklich diese hässliche Energie, wenn zum Beispiel in der Mongolei noch billiger ist, irgendwie Kohle zu verbrennen oder was weiß ich, ja, das müsste man am besten ein System finden, dass das untersagt wird. Aber ansonsten, wenn wir jetzt mal von diesen Staaten weggehen, ist es eigentlich ein System, was Innovation fördert. Und wir hatten im Vorfeld ja schon mal gesprochen und da hatte ich auch schon gesagt, das ist so ein bisschen eine Argumentation, die Leute, die im Prinzip nur die Überschriften lesen, sich dann auf Panels hinsetzen und dann meinen, Bitcoin ist so böse und verbraucht so viel Energie. Ja, die haben sich da frisch damit mal reingelesen, mal einen Halbsatz. Das ist ungefähr die gleiche Argumentation zu sagen, ich habe ein Auto aus den 50er Jahren, und das hat sich nie verändert. Und jetzt gehe ich immer noch davon aus, dass die Autos aus den 50er Jahren so viel verbrauchen, aber die Autos haben sich auch komplett weiterentwickelt. Genauso ist es bei der Blockchain-Technologie, genauso ist es bei den ganzen Technologien, Mining-Sachen. Es geht darum, immer effizienter zu sein, weil der Anreiz ist, umso effizienter ich bin, umso mehr Profit mache ich als Miner. Das ist jetzt nur die Mining-Perspektive betrachtet. Und dementsprechend hat sich das Ganze auch so dermaßen weiterentwickelt und es wird sich auch weiterentwickeln. Das wird ein geringeres Problem sein, als es jetzt wieder ist, aber das haben wir schon tausendmal durchgekaut. In einem Jahr haben wir wieder ein anderes Thema mit Bitcoin und dann kommen sie wieder mit was anderem, was 2017 wahrscheinlich wieder in war, zu diskutieren.
Okay. Wo geht der Weg hin? Also deiner Meinung nach, was wird sich in den nächsten, also wahrscheinlich, man kann ja nicht mal sagen, in diesem Bereich in 5 Jahren, sondern was wird sich in den nächsten 1-2 Jahren deiner Meinung nach in dem Bereich noch tun?
Ja, ich glaube, dass vor allen Dingen sich im Bereich, also wir leben ja erstmal in einer im digitalen Zeitalter, in einer sehr vernetzten Welt. Das heißt, dass auch der Zahlungsverkehr, man sieht ja, die großen Unternehmen, die jetzt auch an die Börse gehen, zum Beispiel TransferWise, kenne ich auch die Gründer ganz gut, die ja im Prinzip diesen Zahlungsfluss so ein bisschen in der Welt, also die verschiedenen Währungen, alles so ein bisschen mehr connecten miteinander. Und ich glaube, dass es hier auch in diese Richtung gehen wird, was die Kryptos angeht, dass die Leute sich eher sehen nach einem digitalen System, was überall gleich anwendbar ist. Und auf der anderen Seite, was der absolut größte Trend ist, und da bin ich sehr froh drüber, weil da bin ich mir 100% sicher, dass das passiert. Insbesondere die jüngere Generation wird sich mit ihren eigenen Finanzen befassen. Und genau dieses Thema Aktien und Co. Und ich fange mal an, mal zu investieren und regelmäßig machen Sparplan und solche Geschichten. Das heißt, Personal Finance ist, glaube ich, die absolute Nummer 1, was wir in den nächsten 1-2 Jahren sehen werden.
Ist, glaube ich, ist auch bei Frauen ein extremes Thema. Also ich sehe da ganz viel so Influencerinnen, die jetzt plötzlich in dem Bereich aufpoppen. Ich glaube, das ist schon so ein Weg in die Eigenverantwortung irgendwie. Das ist auch ein schönes Zeichen als Gesellschaft.
Ja, weil wir dort ja auch am meisten Potenzial haben. Das heißt, du hast zum Beispiel eine wahnsinnige Kaufkraft bei den Frauen. Gleichzeitig ist aber, wenn wir die letzten Jahre uns anschauen, der Anteil der Frauen, die investieren, extrem gering. Das heißt, da ist das größte Potenzial eigentlich, mal richtig durchzustarten, weil sie sich noch sehr weniger mit befasst haben, statistisch gesehen.
Weniger Schuhe, mehr Krypto.
Ja, so klischeehaft würde ich jetzt nicht denken. Mit Kaufkraft meine ich jetzt einfach nur, das ist ja nicht, ich meinte mit Kaufkraft nur, dass die, dass es ja nicht so ist. Also wenn ich mir sage, auf einer Finanzplattform sind meinetwegen, und das ist relativ realistisch, 80% Männer oder vielleicht sogar mehr. dann bedeutet es ja nicht, dass 80% der Männer oder dass die Männer deutlich mehr Kapital als die Frauen haben. Das ist ja nicht so. Es ist einfach nur, dass die sich quasi eher damit befassen oder befasst haben und dort agieren und Frauen ja gleiches Kapital zur Verfügung haben oder ansatzweise gleiches Kapital, wie auch immer das jetzt statistisch aussieht, das weiß ich jetzt nicht genau, im Schnitt, und aber völlig unterrepräsentiert sind, was Investieren angeht auf diesen Plattformen. Das heißt, da ist das größte Potenzial.
Welche Sicherheit, also jetzt gerade, ich sage jetzt einmal, könnte man genau dieser Zielgruppe, ja, Frauen, ich glaube oft, das hat schon was mit Risikoaffinität zu tun, ja, weil es ist halt dann eben noch immer der, unter Anführungszeichen, der gute alte Bausparvertrag oder so. Welche Sicherheiten gibt Bitpanda jetzt so unerfahrenen Kapitalanlegern?
Naja, wir vertreiben ja, wir machen ja keine eigenen Produkte, die wir da vertreiben, sondern wir bieten ja einfach nur eine Plattform an. Und wenn ich sage, ich kaufe Apple, dann kaufe ich Apple. Ja, das ist dann, wir sind ja quasi mehr oder weniger der Marktplatz. Wir haben ja auch keinen Einfluss darauf, was Bitcoin macht oder sowas. Was wir allerdings schon haben, ist sowas wie zum Beispiel den Bitpanda Krypto Index, wo ich sage, ich möchte jetzt einfach mal investieren, aber ich möchte es breit streuen. Und dann kann ich in die Top 5, Top 10, Top 25 der Kryptos investieren. Das wird jeden Monat quasi so auch wieder rebalanced. Und dann bin ich mal so breiter drin, ohne dass ich alles in einen Korb legen muss. So. Und ansonsten ist es halt so, dass was Sicherheiten angeht, naja, in Europa gibt es niemanden, der mehr reguliert ist als wir und mehr Lizenzen hat. Also wir haben uns da Top-Leute gesucht. Das ist halt Banking Standard, was wir da haben. Und ich glaube, da sind wir best in class. Das heißt, wenn ich im Prinzip sagen möchte, ich kenne mich jetzt irgendwie, also ich fange jetzt mal an, dann ist es, glaube ich, eine gute Adresse. Aber gut, was soll ich jetzt auch sagen, ja? Ich meine,
also. Nein, also ich habe bin ich überhaupt auf dich gekommen. Ne? Ich habe mir jetzt gedacht, ich probiere das jetzt mal. Also genau so fängt es ja an irgendwie.
Gut. Also es gibt.
Wie seid ihr?
Ja. Es gibt ja mehrere Wege. Also es gibt ja viele Kryptounternehmen in der Welt, die meisten haben ja einen anderen Weg eingeschlagen. Es gibt ja nur ganz wenige, die diesen Weg eingeschlagen haben wie wir. Die meisten haben versucht, Regulierung zu umgehen. Und umso größer das Ganze wird, umso schwieriger werden sie es jetzt haben oder haben sie es jetzt, während wir halt am Anfang langsamer gewachsen sind, aber dadurch halt eine ganz andere Ausgangsposition jetzt, weil wir uns direkt aufgestellt haben und haben sind halt diesen regulierten Weg gegangen in den ganzen Ländern.
Mhm. Wie seid ihr auf den Namen Panda, Bitpanda gekommen? Gibt es da eine Story
dazu? Ja, sehr, sehr, sehr einfache Story. Am Anfang hießen wir Coinimal und das war ein ganz, ganz furchtbarer Name. Weil jeder hat den anders geschrieben und ich glaube der absolute Showdown war mal, als wir von irgendjemandem eine E-Mail bekommen haben und die Person hat in der E-Mail viermal mit Coinimal unterschiedlich geschrieben. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt reicht's wirklich, ja. Und dann haben wir einen neuen Namen gesucht. Wir wollten ja nichts mit Coin haben. Damals waren wir ja noch wirklich so, es war ja noch relativ am Anfang, dann waren wir wirklich eine Krypto-Firma. Haben gesagt, na, nichts mit Coin, lass uns eher mit Bit, weil das ist auch digital. Bit ist ja relativ neutral, digital. Und wir brauchen irgendwas dazu, was wirklich einfach zu schreiben ist, was am besten in jedem Land gleich ist und was jetzt irgendwie nicht negativ behaftet ist. Und da sind wir irgendwie auf Panda gekommen, weil da muss man schon echt kreativ sein, um das falsch zu schreiben. So. Und der wichtigste Grund war, zur damaligen Zeit, das darf nichts kosten. Das heißt, es musste eine Domain sein, eine .com-Domain sein, die frei war. Das heißt, im Prinzip ist das Ganze aus so einer Sparfuchs-Geschichte entstanden, aus Pragmatismus,
Okay, sind aber auch die besten Stories dann. wenn man jetzt noch so schaut, wenn du jetzt so sagst, in die Zukunft schaust, was wünschst du dir so, wo bist du in 10 Jahren?
Oha, also 10 Jahre in unserer Industrie ist etwas, was ich nicht mal im Ansatz beantworten kann. Also da fehlt mir auch völlig die Fantasie.
Okay.
Wir reden hier. Fünf ist auch schon knackig. Also ich sag mal so, in den nächsten 2-3 Jahren ist das Ziel, dass wir eigentlich die Investmentplattform schaffen in Europa. Das heißt, wenn jemand etwas macht, was Investieren angeht, dann soll unser Name fallen. Das heißt, wir geben die Möglichkeiten, jedem die Möglichkeit, in das zu investieren und zu halten und so kostengünstig wie möglich. Das ist das Ziel. und gleichzeitig halt auch diese Financial Literacy weiter voranzutreiben. Das geht, glaube ich, Hand in Hand. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt ein neues Produkt. Wir sind jetzt in den B2B-Markt, gehen wir jetzt rein. Das heißt, wir haben alles selber gebaut. Und das war immer unsere Philosophie. Alles selber bauen. Dann haben wir dann später langfristig gedacht, die beste Flexibilität. Das heißt, wir stellen jetzt unsere komplette Infrastruktur anderen Banken oder Fintechs zur Verfügung. Das heißt, die können sie komplett auf unsere Produktpalette zugreifen. Das bedeutet, wenn jetzt meinetwegen eine Bank sagt, naja, ich möchte vielleicht auch irgendwie das anbieten, was Bitpanda hat, oder meinetwegen Crypto-Trading oder meinetwegen Teilaktien, dann können die das über unsere API machen. Und das heißt, wir werden jetzt Infrastruktur-Provider
quasi. Neue Märkte, okay. Für dich die größte Herausforderung bei diesem Mega-Wachstum? So viele Mitarbeiter plötzlich mehr, so viele zusätzliche Geschäftsstellen mehr.
Ja, es verändert sich eigentlich. Also man macht weniger operativ, aber das bedeutet nicht, dass die Probleme weniger werden, sondern die Probleme werden eigentlich immer nur größer mit größerer Firma.
Wird irgendwas besser? Irgendwelche Probleme, die kleiner werden?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich gibt es immer nur mehr Probleme dann.
Warum macht man es dann?
Naja, es ist, das gehört halt dazu. Ja, das ist so ein bisschen, das eine geht nicht ohne das andere. Ne? Unsere größte Herausforderung ist, dass wir unseren Speed nicht verlieren und eigentlich so ein Tanker werden und im Prinzip das werden, was wir ja im Prinzip, oder wo wir immer sagen, das werfen wir im Prinzip den großen Konzernen vor, dass die dazu zu langsam sind, nicht agil genug und deswegen fangen wir ständig an, wieder unsere ganze Organisation wieder neu zu slicen, also das heißt wirklich slicen bei uns, um so klein wie möglich zu gestalten, damit wir so agil wie möglich bleiben. Und natürlich, wenn wir so viele Leute jetzt sind, wir bauen jetzt gerade in Wien ein neues großes Office, das wird großartig, da investieren wir richtig viel rein. Dann bedeutet das halt auch, ich bin jetzt kein Fan von fully remote Arbeit. Nicht ansatzweise, weil es irgendwie Kontrolle gibt, das ist sowieso ein Schwachsinn, sondern weil man sonst keine Kultur schafft. Das heißt, wenn ich ein Wachstumsunternehmen bin und ständig neue Leute reinkommen und ständig sich Sachen verändern, dann gehört es auch dazu, dass die Menschen sich kennen, Beziehungen aufbauen zueinander und dann halt viel besser im Team arbeiten können. Das geht aber nicht, wenn es eine reine, ich hätte es fast gesagt, Söldner-Organisation wird, remote, weil dann habe ich auch keinen Bezug zu meinem Team. Das heißt, es muss so eine Hybridlösung sein und davon bin ich fest überzeugt, dass das so ein bisschen die Zukunft jetzt ist, auf die wir hinsteuern in der Arbeit. Eine Hybridlösung aus zu Hause arbeiten oder remote arbeiten und gleichzeitig auch ein Office haben, wo ich mich regelmäßig treffe und Termine mit meinen Teams mache.
Okay, klingt gut. Also bin gespannt. Vielleicht können wir mal einen kleinen Ausflug zu euch machen ins neue Office.
Ja, das wird in ein paar Monaten fertig.
Super. Ich bedanke mich ganz herzlich, Erik, für deine Zeit. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwas mitgeben zum Abschluss?
Oh, naja. Also im Prinzip kann man das Ganze ja zusammenfassen, ist, dass unser Ziel, und das würde ich eigentlich jedem ans Herz legen, sich wirklich selbstständig mit den eigenen Finanzen zu befassen und es nicht in die Hände von jemand anderem zu geben oder auf den Rat des Nachbarn zu hören, sondern langfristig zu investieren. Und meistens sind die simplen, sehr banalen Dinge die besten.
Welche unserer Grundwerte sind das nämlich vom Wirtschaftsbund? Eigenverantwortung und Freiheit. Super. Danke vielmals. Wenn euch dieser Kanal gefällt, dann abonniert ihn und ihr bekommt direkt eine Info das nächste Mal, wenn die kommende Folge dann anzuhören ist. Ich freue mich. Danke, Erik, für dein Dabeisein. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom österreichischen Wirtschaftsbund.